Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Debüt von Sibylle Berg wollte anfangs kein Verlag haben. Später wurde Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot zum Bestseller. Und heute erscheint ihr neues Buch, Grime, Brainfuck. Grime, das ist sozusagen die härtere und schnellere Spielart des Rap. Und das ist die Musik, die die Protagonisten des Romans bevorzugen, die den Soundtrack ihres Lebens ausmacht. Und man ahnt es schon, es ist kein schönes Leben. Ich wollte von Sibylle Berg wissen, was sie dazu bewogen hat, auf mehr als 600 Seiten britisches Elend zu beschreiben. Erst das in der kleinen Stadt Rochdale und später dann in der Hauptstadt in London.
Es ist so schön exemplarisch dort. Also ich habe nicht England gewählt, weil ich unbedingt nach England wollte, obwohl man kann ja da immer mal hingucken, was der Brexit macht, sondern weil es nach meinen Recherchen das Land ist, was für alle Belange, die in dem Buch stattfinden, das am vorbildlichste ist. Sprich also Überwachung, Digitalisierung, Privatisierung, sprich Neoliberalisierung. Deswegen dachte ich, das ist schon so schön vorbereitet hier alles. Da können wir lernen, wie die Welt vielleicht bald aussehen wird, auch bei uns im restlichen, in der restlichen westlichen Welt.
Das heißt, es wird nichts mit dem Trost, dass es sich um eine düstere Zukunftsvision handelt?
Ich denke, was ich versucht habe, ist in dem Buch viele Sachen sichtbar zu machen, die im Moment so unfassbar um uns wabern. Also sprich irgendwie die Überwachung, die Digitalisierung, die vor der sehr viele sich fürchten, die Roboter kommen und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Darum geht es eigentlich. Also gar nicht irgendwie was passiert in diesem Jules Verne-Werk irgendwie in 100 Jahren, sondern worin befinden wir uns eigentlich und wie wird es mithilfe der exponentiellen Beschleunigung sehr bald aussehen oder könnte es aussehen, weil ich bin nur ein bisschen Gott und vielleicht kommt ja alles anders.
Wollen Sie das auch verstanden wissen als Warnung für Deutschland?
Es ist gar nicht eine Warnung, weil ich wüsste gar nicht, was man großartig gegen diese Entwicklung tun kann. Also ich begreife das auch gar nicht als dystopisch düster, sondern einfach als eine Beschreibung dessen, also der Zeit, in der wir uns befinden gerade. Und ich maß mir nicht an zu sagen, dass die schrecklich wird, weil vielleicht wird es gut. Also vielleicht wird es besser als so das drohende, faschistische, autokratische, nationalistische, was wir gerade vermuten.
Vordergründig prangern Sie ja den Neoliberalismus an, dessen Privatisierungswahn in Ihrer Version und Ihrer Vision auch vor Polizei und Militär nicht halten macht. Sorge macht Ihnen aber auch das digitale Verhalten Ihrer Figuren, die ständig online sind, ihr Leben aus der Hand geben quasi. Ist das eine unausweichliche Entwicklung oder lassen sich Digitalisierung und künstliche Intelligenz noch vom Menschen beherrschen?
Ich prangere gar nicht den Neoliberalismus an, ich beschreibe ihn. Ich glaube, es war Warren Buffett, der sagte, irgendwie, wir befinden uns in einem Krieg der Reichen gegen die Armen. Und das klingt erstmal sehr dramatisch. Wenn wir genauer hinschauen, was uns umgibt gerade, dann könnte man aber die Vermutung haben, dass es stimmt. Weil eigentlich alles, was man an sozialen Gedanken da war, die Gedanken eines Sozialstaates, das wird mehr und mehr ausgehöhlt in den meisten Ländern. Also bei mir in der Schweiz ist es so, dass eigentlich Sozialhilfen gekürzt werden, Sozialhilfeempfänger drangsaliert werden, die Krankenkassenprämien steigen. Es wird diskutiert, ob man den Strom privatisiert, das Wasser privatisiert. Also Sie kennen die Diskussion, das ist wahrscheinlich in allen Ländern gerade, sind es die gleichen Themen. Ich fühlte mich da gar nicht warnend und treuend und anklagend, sondern eher aufzeichnend und schauend, was macht das mit den Menschen? Also wie lebt man da, wenn das alles noch ein bisschen präziser ausformuliert wird von der Zeit?
Und die Sache mit der Digitalisierung?
Ja, das ist ein bisschen schiefgelaufen. Das, was irgendwie als freiheitliches Experiment Internet startete, wird unterdessen aufgeteilt zwischen einigen Big Playern oder großen Firmen, wie ich die nicht nennen. Sie kennen die auch. die an Daten interessiert sind. Das hört man immer, die wollen unsere Daten. Wozu wollen die eigentlich unsere Daten? Und das meiste, was den Menschen einfällt, ist ja eigentlich nur, damit sie uns mit Werbung zuballern können. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Werbung haben wir ja eh überall. Dass es um weit mehr geht, als irgendwie uns Werbung anzudrehen, das sehen wir eigentlich sehr schön in China gerade. Also wohin hat sich die Abgabe oder die Preisgabe aller persönlichen Daten dort entwickelt? Zu einer Totalüberwachung mit biometrischen Kameras, mit Social Score, also ein Punktesystem, was das Verhalten seiner Bürger irgendwie mit Punkten bewertet. Und wenn du nicht genug Punkte hast und dich nicht gut benimmst, dann darfst du halt nicht Urlaub machen oder kriegst keinen Kredit oder deine Karte wird dir gesperrt. Und das ist so ein bisschen das Szenario, was ich mir in dem Buch sehr schön vorstellen könnte, weil es bedeutet, das, woran die meisten Staaten oder Staatsformen irgendwie interessiert sind, die totale Kontrolle des Bürgers. Und die Bürger beschleißigen sich selber eines guten Verhaltens. Was will man eigentlich mehr?
Wie gehen Sie denn selbst mit diesem Zwiespalt um? Wer Ihnen auf Twitter folgt, der weiß oder die weiß ja, wie aktiv Sie den Kurznachrichtendienst auch nutzen.
Also ich weiß seit dem Buch, seit ich ein Jahr lang mit Wissenschaftlern, Hackern, mit dem CCC, mit Computerfachleuten geredet habe, mehr würde ich vermuten als der durchschnittliche User. Ich versuche Minimalstandards einzuhalten, sprich Mailverschlüsselung zu nutzen, kein WhatsApp zu nutzen, in sozialen Medien keine Orte, keine Familienangehörige, das hat meine Telefonnummer nicht abzugeben. Also es ist so ein bisschen Schutz für Arme, was ich betreibe.
Wer in Ihr Buch guckt, dem kann Angst und Bange werden. Wer Ihnen jetzt zuhört, der erlebt eine relativ entspannte Sibylle Berg. Ist das schon Resignation oder Gelassenheit?
Nee, warum sollte es? Das eine ist ja Literatur, das andere bin ich. Also ich bin nicht, tobe hier nicht in meiner Wohnung rum. Ich lebe in unserer Zeit. Ich finde, die hat auch sehr viel Gutes. Und ich bin fernab davon zu denken, das Ende der Welt ist nah. Das dachten manche Menschen immer zu jeder Zeit. Ich glaube einfach nur, dass sich gerade sehr viel verändert und dass es relativ überfordernd ist, weil es in einer irrsinnigen Geschwindigkeit passiert. Also es ist anders als die letzte maschinelle Revolution irgendwie Anfang des Jahrhunderts, die ja irgendwie sich relativ Zeit gelassen hat. Und das führt, glaube ich, zu dieser Unruhe, die wir alle spüren. Also, oder führt mit dazu, neben anderen Sachen.
Sibylle Berg im Studio 9 Gespräch. Das neue Buch Crime Brainfuck erscheint heute bei Kiepenheuer und Witsch. 640 Seiten kosten 25 €. Und ab kommenden Montag ist Sibylle Berg auf Tour mit Musik, Lesung und Performance.